von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Auf der anderen Seite des virtuellen Raums sitzt der Schriftsteller Andreas Altmann. Er hat 23 Bücher geschrieben, sicherlich mehr als 100 Länder bereist und mehrere Millionen Bücher verkauft. Andreas, danke, dass du Zeit für Meilen und Zeilen hast. Ich weiß, wie unfassbar beschäftigt du bist und wie erfolgreich du bist. Und es ist mir echt eine Ehre, dich hier zu haben. Wir sind seit fast 20 Jahren in Kontakt, würde ich sagen, aber immer eher so frotzelig oberflächlich. Ich hoffe, in diesem Podcast ein bisschen in die Tiefe mit dir zu gehen. Und deshalb stelle ich gleich die erste, hoffentlich tiefer gehende Frage. Jeder Mensch hat eine Urmotivation, das zu machen, was er macht. Warum schreibst du Reportagen?
Ja, jetzt erwartest du natürlich ganz hehre Argumente. Ich möchte zum Beispiel der Welt den Spiegel vorhalten.
Ach, das hast du geschafft.
Ich habe eine Mission. Nein, habe ich alles nicht. Ich erinnere an einen stadtbekannten Kollegen von mir, Samuel Beckett, der hat den Nobelpreis gewonnen. Und der sagte, ich schreibe mal vor allen Dingen, weil ich Knete brauche. Ich brauche Kies. Ja? Also ich muss hier genauso wie wir alle anderen Menschen auch. Geld brauche ich, Miete zahlen und so weiter. Der zweite Grund ist, und ist auch nicht kokett, ich wüsste gar nicht, was ich tun sollte, wofür Leute nur 5 Euro pro Stunde mir bezahlen würden. Ich wüsste nicht, was ich könnte. Ich kann gar nichts. Ich war mit Gigolo, ein Tänzer in so einem großen Hotel, und dann gab es einen 5 Uhr Tee, und dann waren eben junge Kerle wie ich da, die haben da mit den Damen getanzt, damit sie nicht alleine herumsitzen und so weiter. Also die Zeit ist aber auch schon länger Zeit hinter mir. Der dritte Grund ist der von Karl Valentin. Karl Valentin war der König von München, ein Genie, und der sagte, er tut's, damit die Zeit vergeht. Das heißt, ich muss ja irgendwas tun. Ich entschuldige mich jetzt schon an die Hörerinnen und Hörer. Ich habe keine hehren Motive. Es ist das einzige, böse Zungen, nicht einmal das kann ich, aber ich vermute, das kann ich einigermaßen schreiben, und deshalb mache ich es.
Jetzt bist du, ich sag's einfach mal, du bist schon 73, aber wenn man dich hört und sieht, also du bist ja völlig alterslos im Grunde, ne? Trotzdem frage ich dich, wie hat sich dein Schreiben durch das Älterwerden verändert? Das hat sich natürlich verbessert, wie bei jedem, der etwas für längere Zeit macht, aber wie hat es sich verändert, indem du jetzt eben noch älter bist und noch besser bist als früher?
Also das ist natürlich eine Gemeinheit, dass du mein Alter erwähnst. Auf der anderen Seite muss ich mir jedes Mal in jeder Talkshow anhören, wie ich es mache, dass ich eben nicht als verrunzelter alter Sack rüberkomme, der Fingernagel fieselnd seine Nächte verbringt und RTL 2 anschaut und auf den leeren Bierdosenhalden seiner Budweiser einschläft. Ja, ich bin ein genetisches Wunderkind, wenn du so möchtest. Ja. Und ich denke, meine Neugier, meine Freude am Leben, trotz alledem, mein Nicht-Nachgeben von meiner Sehnsucht, von meinem Wunsch, dass ich ein inniges Leben führe. Da ist jetzt nicht vorbei. Jetzt bin ich dann ab 60, gehe ich meistens mit 50 in die Frührente. Ab 60 bereite ich mich aufs Sterben vor. Und mit 61 bin ich längst tot, bevor ich gestorben bin. Ja, die meisten sterben ja schon, sind ja schon tot, bevor sie öffentlich, offiziell dann aufhören zu leben. Und so. Ich schreibe dann Wörter raus, schöne, neue, die ich nicht kenne. Sätze, die kommen dann in meinen Computer. Und dann tue ich sie in meine Texte einfädeln. Und dann sagen die Leute, Altmann, du schreibst wie Gott, aber sie wissen gar nicht, dass ich den Satz wo abgeschrieben habe.
Von außen betrachtet, sieht das bei dir immer so aus, als ob es dir so jetzt nicht leicht fällt. Ich weiß, dass du dich quälst beim Schreiben, und ich weiß, dass du dir unfassbar Mühe gibst und auch an Sätzen stundenlang rumfeilst. Und dennoch scheint es so zu sein, als ob du schreiben musst oder es auf jeden Fall permanent tust. Ich weiß aber bei mir, ich arbeite nun auch als Autor und Reporter, mir fällt es so schwer und ich habe keinen Bock und ich kriege auch diesen Widerstand in mir häufig nicht überwunden und mache einfach nichts. Wie ist es bei dir? Was hast du für Phasen im Leben?
Ich habe nur einen Chef, und der sitzt bei mir oben im Kopf, und der ist wahnsinnig gnadenlos, verstehst du? Also ich mache es einfach, weil es mich, und das können dich Leute, und das ist vorher angesprochen, die nicht schreibisch reflektieren und vielleicht auch sonst jetzt kein, sagen wir mal, kreatives Talent haben, wahrscheinlich gar nicht verstehen, dass man das braucht, um mit dem Leben fertig zu werden. Wenn du mal drin bist, dann ist es ja auch ein Ungeheuer, und das kennst du nicht, genauso eine Freude. Ja. Ja, denn nichts ist schöner, als, ja, wenn du kreativ arbeiten. Wie viele Leute auf dieser Welt sind verdammt dazu, irgendeinen Scheiß zu fabrizieren, ja, der nichts mit ihnen zu tun hat, der ihnen keine Freude macht, der nur dazu da ist, damit sie nicht verhungern und so. Und so haben wir völlig unverdient natürlich, ohne das Glück, dass wir das tun dürfen, was uns ja doch trotz aller Mühsal Freude macht. Mhm. Und dann noch ein bisschen auch noch Erfolg dann bringt und so.
Jetzt bist du so viel gereist, du hast alle Kontinente gesehen, hast über alles geschrieben, über alles reflektiert. Was kommt jetzt? Also es ist eine Frage, die ich mir natürlich selber stelle. Was kommt denn jetzt noch? Oder müssen wir uns irgendwann, wir haben ja auch beide viel buddhistische Erfahrung in Meditationen und so gemacht, müssen wir irgendwann sagen, bleib im Hier und Jetzt und alles ist gut? Dürfen wir nicht zu viel erwarten vom Leben, dass da noch mehr kommen könnte? Oder wie gehst du damit um?
Ich erinnere mich an meinen hochverehrten Roshi. Roshi ist der Chef in einem Zen-Kloster. Und der sagt, just stay fucking normal. Okay? Also, das heißt, mach dich nicht wichtig. Go with the flow. Tu dich nicht aufspielen. Glaub nur ja nicht, du bist was Besonderes und so weiter. Also, gerade das, was in dieser Welt, wo der Selfie-Narzissmus-Wahn, wo jeder Furz auf irgendeiner Plattform landen muss, jeder Leberkäse mit Spiegelei heute als Foodporn nennt man das, fotografiert werden muss, weil es nichts Interessanteres gibt, als dass ich gerade Leberkäse fresse auf dieser Welt, ja? Und so. All das ist dieser Satz, der dich immunisiert. Mach nicht, das ist alles nicht. Schone die Lebenszeit anderer Menschen, ja? Wie gesagt, schieß sie nicht tot mit deinen kleinen Pipi-Gedanken. Die meisten Gedanken, die ich am Tag denke, sind völlig belanglos. Und ich schone die Lebenszeit meiner 8 Milliarden Nachbarn, indem ich nicht jeden Furz, kaum einen Furz, raushaue. Ich habe einen Facebook-Account und da ist nur was Professionelles. Das heißt, ich verweise auf Lesungen, mhm, und ich mache kurze Auszüge aus einem Text und so und werde nicht meinen, ob ich neu frisch verlobt bin oder entlobt ob Renate oder Katharina, wie auch immer meine letzte Freunde mich verlassen hat, das ist überhaupt nicht wichtig für andere Leute, sondern nur, wenn überhaupt, dann das, was ich beruflich mache. Was jetzt noch kommt, zurück zu deiner Frage, ich muss immer deine pompösen Fragen zuerst einmal ein bisschen eindampfen.
Das ist lieb von dir.
Ja, danke. Das ist deiner Jugend geschuldet. Du wirst noch weise werden. Was jetzt noch kommt, ist eine gute Frage. Die macht mir auch Angst. Ja. Ich meditiere jeden Tag, ich bin kein Buddhist, ich bin viel zu schwach dazu. Ich habe zwei Sätze, ich kann auch gar nicht mitreden theoretisch über den Buddhismus, weiß ich ja viel zu wenig. Ich habe nur, wie gesagt, auch 8 Monate im Kloster gelebt. Ich habe mir zwei Sachen rausgeholt und die zwei Sachen gefallen mir. Das ist erstens, dass man Mitgefühl haben soll, was mir natürlich nicht immer gemacht, denke ich. Diesen Scheißsack verdient es. Wenn Putin jetzt jemand eine Kugel in den Kopf bekäme, dann würde ich runtergehen in die Bar und mir einen Martini genehmigen, ja, und mich freuen darüber. Und zweitens, dass ich verantwortlich bin für das, was ich tue und das, was ich sage. Ja? Und nicht die Hälfte meines Lebens mit der Suche nach Sündenböcken verbringe, um dass mein Scheißleben, mein verpfuschtes Leben, meine Nullität, mein Nullsein rechtfertige und so. Was jetzt kommt, ja, ich wusste auch nicht damals, wie ich Taxifahrer war, was kommt. Jetzt kommt mein 24. Buch, Inshallah. Dann sehen wir, dann hoffe ich, dass ich Intuition habe, dass ich, ich muss dazu sagen, dass das Schreiben fast heute, vielleicht weil es schwierig ist, also das Reisen, fast mir wichtiger noch ist und so. Und beim Reisen, ja, natürlich gehe ich Länder durch, aber die machen mich nicht an.
Du hast ja nun natürlich auch gesehen, in den letzten, ich würde mal sagen, 15, 20 Jahren hat sich die Welt total verändert, allein weil es Smartphones gibt. Und ich habe das Gefühl, dass es vielen Künstlerinnen und Künstlern so geht, dass die auch da natürlich zu viel Zeit verplempern und weniger Qualität als früher raushauen. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Wie ist es bei dir? Wie gehst du damit um? Denn wenn ich mir das angucke, ich würde sagen, 90% von uns sind Smartphone-süchtig. Also wie handhabst du das mit deinem Handy?
Gar nicht, ich habe kein Handy.
Ach Quatsch, ja, das ist schlau.
ich stehe nicht zur Verfügung. Ich will nicht da und connected sein. Ich will ja da sein. Ich meditiere, und nicht, weil ich Gott suche oder ein besserer Mensch, sondern um zu lernen, im Augenblick zu leben. Mhm. Ich will gerade das, was die Handys da und tun, mich ablenken, vermeiden. Mhm. Und ich bin ja, ich habe es selbst erwähnt, ein Monster an Zufall. Ich habe noch nie ein Flugzeug versäumt, nie einen Zug, nie ein Rendezvous, nie einen Termin beim Zahnarzt. Weil ich es einmal wahrnehme, einmal bestätige, und wenn ich nicht sterbe vorher, mache ich es dann auch und so. Außerdem habe ich natürlich einen E-Mail-Account. Klar, wir schreiben das schon, das ist auch gut so. Mhm. Und so. Aber ich habe kein Handy, nein, brauche ich nicht.
Großartig. Du hast ja wahnsinnig viele Fans, nehme ich an zumindest. Und viele werden dir auch schreiben und viele Jüngere auch, die so ein bisschen verloren sind auf dieser Welt mit allen Möglichkeiten. Was rätst du denen, damit die ihren Weg finden? Was sagst du denen?
Eine kleine Anekdote. In Südafrika war ich einmal in so einer Diamantenmine, ja, und unter strengen Vorsichtsauflagen natürlich, nicht, dass ich da mit einem riesen Brocken rausgehe und so. Und das sieht dann eher aus so wie so eine, wie du so findest, so ein Ding, so wie eine Kartoffel, ja, und so. Mhm. Und das ist das Rohmaterial, das ist das Talent, ja. Und dann geht es nach Antwerpen oder nach Amsterdam und wird geschliffen, ja. Mhm. Und dann kommt dieses irrsinnige Ding zum Vorschein, ja. Mhm. Die Schleife ist genauso wichtig wie das Rohmaterial. Also das Handwerk, dieses Können, dieses... Also viele geben auf, und ich zitiere jetzt andere, die nicht die Kraft haben. Du sitzt ja ein Jahr mindestens, Romanschriftsteller sitzen 5 Jahre. Kein Mensch hilft dir. Du hast den einsamsten Beruf der Welt. Du hast niemanden. Du kannst es ja deiner Freundin oder deinem Freund vorlesen und so weiter. Gut, aber helfen kann dir keiner. Ja? Mhm. Und das aushalten. So, wenn du ein Schreiner bist, ich liebe zum Beispiel Schreiner, dann machst du das und dann siehst du, fuck, nach 3 Tagen steht der Tisch da, der Stuhl, der ist das Schönes gemacht, noch dazu was Praktisches, so, gar nichts. Mhm. Kein Mensch kommt, au, geil, was du da machst, gar nicht. Du musst es aushalten, ja. Wenn das alles dazu kommt, das Talent, die Ausdauer, die Kraft, das Aushalten von Einsamkeit, dann der Kampf gegen die eigene Eitelkeit, weil man ja denkt, so habe ich zumindest gedacht, und andere haben das auch gedacht, wenn sie anfangen, sie haben die Sprache neu erfunden, nein, hast du natürlich nicht und so weiter. Mhm. Wenn das alles dazu kommt, dann könntest du es schaffen. Ja.
Wenn du heute ein neues Buch rausbringst, was quasi so ein Best-of von deinen Reportagen ist, und du liest diese alten Dinger, die ja teilweise dann 30 Jahre alt sind, wie geht's dir damit? Also kannst du generell sagen, oh Mann, gut, dass ich da nochmal drüber gehe, damit das ein bisschen besser wird? Oder ist es manchmal auch so, dass du sie liest und denkst so, boah, das habe ich aber geil geschrieben? Oder kommt irgendwie beides vor?
Natürlich. Ich habe jedes Mal 8 Monate gebraucht zum Überarbeiten. Mhm. Und ich denke mir, Gott sei Dank steht das nicht im Netz, was ich da geschrieben habe, ja? Diesen Satz und diesen Absatz. Na, das wäre ja erschreckend. Gibt es schöne Beispiele von Herrn Brecht, geschrieben der Herr Keuner und der Herr Wirr. Und der Keuner trifft den Herrn Wirr und sagt zum Herrn Wirr, Sie haben sich gar nicht verändert. Oh, sagt der Wirr und erbleichte. Okay. Also, du solltest erbleichen, wenn du dich nicht verändert hast. Und natürlich, das wäre ja furchtbar nach 30 Jahren. Ja. Habe ich dir übrigens schon gesagt, dass ich in Bigamie lebe? Das ist, glaube ich, wichtig jetzt zu wissen. Die links die schönste Frau der Welt, die Freiheit. Rechts die schönste Frau der Welt, die deutsche Sprache. Und jede andere Liebe muss ich hinten anstellen. Ich erzähle Geschichten. Und diese Geschichten sind wahr bis zum letzten Schnaufer dieser Welt. Siehst du, es geht ja immer um Leute, die mir ihr Schicksal erzählen oder an denen ich deren Schicksal ich teilnehme und so. Und dann ist es völlig egal, ob der Häuptling in dem Land so heißt oder so. Klar. Sondern es geht darum, wie Menschen mit ihrem Leben. Und das ist jetzt noch ein Grund, warum ich schreibe und warum ich will ja auch, dass der andere mir was beibringt, dass er was weiß, was ich nicht weiß, was ich in mein Leben integrieren könnte, damit ich besser mit meinem Leben zurechtkomme. Wie ich ja hoffe, erstens auch jedes Buch so lese von anderen, dass ich hinterher weniger dumm bin, wenn ich es gelesen habe, dass jedes Buch auch eine Art Lebenshilfebuch ist. Es gibt einen schönen Spruch im Zen-Buddhismus, vor der Erleuchtung, ich muss dazu sagen, dass ich nicht an die Erleuchtung glaube, also sagen wir mal, vor dem, dass man sich
bewusst... Nenn es Erleuchtung, wir wissen ja alle, was gemeint ist.
Also. Vor der Erleuchtung Holz hacken und Wasser holen, nach der Erleuchtung Holz hacken und Wasser holen. Aber du machst es eben anders. Ja? Du hast einen anderen Mindset in dir drin.
Was ich an deinen Texten wirklich liebe, und denke jetzt nicht, ich würde dir in den Arsch kriechen wollen, das ist deine Liebe zu den Menschen. Und das ist, glaube ich, das, was deine Bücher so ausmacht. Also du erzählst mir nämlich Geschichten, die quasi für den guten Menschen stehen. Und ich will überhaupt nicht über Gutmenschen diese ganze doofe Diskussion reden, sondern wirklich über gute Menschen und das Gute im Menschen. Das mag ich sehr an deinen Geschichten. Und dann schreibst du gleichzeitig ein Buch, wie das Scheißbuch, was wir eben schon erwähnt haben, wo ich sagen würde, das hast du aus Rache geschrieben. Ist das dann ein Buch, was du aus Liebe zu dir geschrieben hast?
Also zuerst einmal, du hast ja die ganz letzten Fragen der Menschheit, wie ich gerade konfrontiert
hier. Ja, ich halte mich doch für den Größten, da muss ja auch mal eine große Frage kommen.
Gut. Ja, ja, okay, gut, gut. Nein, also ich habe eine verzweifelte Liebe zur Menschheit, also die strauchelt auch, ja? Denn ich bin auch Menschen begegnet oder habe sie durch die Medien, die aus Scheiße und Dreck bestehen, ja, und die Böses in die Welt bringen. Und denen möchte ich nicht liebend, möchte ich sie umgarnen, sondern ich möchte, dass sie jemand liquidiert, weil sie, wenn sie liquidiert sind, weniger Mord und Totschlag in die Welt bringen. Also das ist einmal vorweg. Ich bin, weil es mir als Kind, jetzt gehen wir davon aus, ich hatte eine etwas anstrengende Kindheit, und ich habe das, was mir widerfahren ist, nicht verdient. Ich war kein grausames Kind. Ich habe ich hatte keine sadomasochistischen Züge an mir. Später kam eben das Glück, das Talent. Das habe ich auch wieder unverdient bekommen. Und wenn ich jetzt reise und Leute sehe, die das nicht hatten wie ich, die ich bis zum Ende ihrer Tage in diese Scheiße rumoren müssen, diesen wirtschaftlichen Zuständen. Das ist doch klar, dass ich dann mit diesen Leuten mitfühle und dass ich versuche, einigermaßen intelligent über sie zu schreiben. Und so, ich bin jetzt vorsichtig mit dem, ich gebe ihnen eine Stimme, das ist mir zu pompös. Ja? Auf jeden Fall schreibe ich mal auf, damit viele Menschen, das wissen wir auch, die sich ja überhaupt nicht interessieren für den Rest der Welt. Ja? Die glauben, Deutschland gibt es allein auf der Welt, ja? Die haben noch nicht erfahren. Und so, dass die vielleicht die Trägheit ihres Herzens ein bisschen überwinden und daran denken, okay, wir könnten ein bisschen was tun, wir könnten ein bisschen mitfühlen, ja? Und dann auch ein bisschen natürlich auch was tun, weil vom Mitgefühl allein hat der Schwarze, der hungert, ja auch nichts. Ne? Also meine Tränen bzw. meine Krokodilstränen tun und auch nicht kein Geschiss machen wieder. Just stay fucking normal. Du's und denk dran, du bist so, allein dadurch, dass wir, Glück ist ja auch eine Frage der Geografie, in Europa geboren sind. Ich bin natürlich ein riesiger Fan von Europa und all diese rechten Quarkköpfe, ja, die Europa abschaffen wollen, natürlich bin ich ihr Todfeind, weil wir in Ländern leben, wo wir eine Chance hatten, zur Schule zu gehen, wo wir nicht um unser Leben jeden Tag bangen müssen, wo wir medizinisch versorgt werden und so. Das ist ja auch ein Riesenglück, als wenn du im Nichts in the middle of the Sahara auf die Welt kommst und so. Also das allein schon, dein Verdienst natürlich nicht. Das ist Zufall, Glück, wie auch immer. Also jetzt, das ist zuerst einmal weg zum, ich schreibe durchaus auch über Leute, und das ist interessant, dass du sagst, weil andere Leute schreiben mir, dass ich dauernd über alle herziehe, alle sind Arschlöcher und nur ich bin der Größte von allen. Das ist großartig, was man alles hineinlesen könnte. Das erinnert mich an einen Satz von einem französischen Schriftsteller, der sagte, wenn Leser 1% von dem, was ich schreibe, so verstehen, wie ich es gemeint habe, bin ich schon froh. Und so. Das Scheißbuch ging mir 30 Jahre lang im Kopf herum. Und ich habe mich nicht getraut, weil ich Verbrecher, Pfaffen oder andere und mein Vater, der SS und SA war, nicht beim Namen zu nennen und ihre sondern nicht getraut, weil ich Angst habe, ich komme als ambulanter Tränensack rüber, ich bin jetzt das große Opfertier und so eine Elendsjeremiade, unerträglich ist das. Nein, ich musste diesen Rotz bekommen. Das schreibt ein Kind, das sich wehrt, das nicht daran zerbrechen will. Ja? Und da habe ich mich sehr gut noch. Ich habe meditiert und dann fiel mir in der Meditation das Interview mit einem Bergsteiger ein. Vor seinem Fenster war ein Berger und er hat sich nie getraut. Das packe ich nicht. Und eines Morgens ist er aufgewacht und dann sagt er, jetzt konnte ich es. jetzt habe ich mir zugetraut und da bin ich hinaufgestiegen. Und das war so bei mir auch. Ich wusste plötzlich, dann habe ich auch den Titel. Während dieser Meditation ist mir der Titel eingefallen. Ja. Und dann rufe ich beim Verleger an und der kommt nach Paris und dann setzen wir uns hin und unterschreiben den Vertrag.
Ich habe es geliebt, mich natürlich auch wiedererkannt. Und es hat mir auch weitergeholfen. Und ich glaube, so geht es eben vielen Lesenden. Ich würde von mir sagen, dass die Konflikte mit meinem Vater teilweise ein großartiger Motor bis heute für mein Leben waren, warum ich das mache, was ich mache. Würdest du das bei dir auch sagen?
Naja, das ist nicht schwer zu sagen. Die Logik sagt ja von A, direkt der Weg geht nach B. Aber die Psychologik, das Wort gibt es nicht, aber ich erfinde es, die sind nicht wahnsinnig kompliziert und widersprüchlich. Mhm. Ich glaube, das kann man so, wie du sagst, so apodiktisch nicht sagen, weil sonst würden ja alle Leute, die unter die Räder kamen, später passable Schreiber werden. Also manche haben gar, ich habe Mails bekommen.
Ich meinte auch wirklich nur bei mir. Also ich weiß, bei mir fühlt sich das so an, als ob das richtig ist von Fragehalter, ob das bei dir auch so ist.
Das könnte ich nicht sagen. Wer weiß, wie George Steiner, einer letzten Universalgenies, jüdischer Gelehrter in Oxford, jetzt vor ein paar Jahren gestorben, der meinte, das Talent mit Geröllmassen in dir zu tun haben, die sich verschieben und irgendetwas, man weiß heute noch nicht, wie das kommt, warum jetzt jemand das hat und der andere hat das da und so weiter. Das weiß ich nicht. Meine beiden Brüder kamen ja auch unter die Räder und die sind nicht Schreiber geworden. Also da, ja. Die führen ein ganz anderes Leben. Aber ich möchte mal zurückkommen auf die Rache. Klar, ich habe das Buch auch als Rache geschrieben, aus Liebe zu mir, und das habe ich nie gedacht, sondern weil ich rumsüchtig bin natürlich und weil ich Erfolg haben möchte und weil ich Knete haben möchte.
Und das ist ja auch Liebe zu dir.
Ja, wenn du so möchtest, ja, komm, sag. Ja. Ich fand es sehr gut, eine Frau, die ich nicht kenne, eine Leserin, da sagt die, das Schöne in ihren Büchern ist, dass sie sich nichts aus Geld machen. Dann habe ich ihr zurückgeschrieben, haben Sie noch einen dümmeren Satz über mich? Sie machen wie ich. Ich mache mir auch nichts. Dann sage ich ganz schnell, hier ist meine Kontonummer. Sie können mir hier Geld schicken, ich übernehme es dann. Ja. Ich habe dann nie mehr was gehört von dir. Ja, sowas Dämliches natürlich. Und so. Also, ich habe es gemacht, weil es war der richtige Augenblick. Und dann hatte ich ja noch das Glück, das war ja 2011, dann kam mir die ganze Kinderficker-Bande-Geschichte der Kirche in riesigen Schlagzeilen weltweit heraus. Was für meine Generation, wir wussten das ja alle schon. Wir waren ja auch zum Teil Opfer, wir wussten ja, was für Verbrecher die Pfaffen sind und so. Ja, ja. Nur hatten wir natürlich keine Medien und keine Stimme und so weiter. Gut, das hat mir natürlich dann obendrein, also das Glück des richtigen Augenblicks, das hat mir natürlich obendrein auch noch geholfen.
Andreas, eine letzte sehr persönliche Frage. Was wir beide teilen, ist, dass wir keine Kinder haben. Und ich weiß, dass du damit irgendwie gut fährst und das auch mit Absicht und alles genau richtig ist. Und ich denke manchmal so, ach, irgendwie vielleicht wäre es doch schön gewesen. Erzähl mir doch mal deine Meinung dazu, wie du damit umgehst.
Ja, das ist interessant, was du sagst, weil Leute immer denken, mei, der Arme, gell? Mei, jetzt ist er im Alter, gell? Wieder Fingernägel fieselnd auf den Budweiser-Dosen, RTL 2 zu Hause, keine Frau, nix, ganz eine oder allein. Dann sehen sie mich immer mit zwingendem Schritt, komme ich rein auf das Plateau, das gibt's doch nicht. Und so. Ich habe was ganz anderes erwartet. Nein, ich kümmere mich sehr um mein Privat, ich nenne es jetzt mal ganz allgemein, um mein Privatleben. Und ich habe niemals, also ich liebe ja Kinder, ich habe hier eine Schule in der Nähe, so eine kleine Kindergarten, das ist ja entzückend, wenn sie zu 40 mit ihren drei Begleitern da vorbeigehen und diesen schönen blond oder dunklen Haaren, es ist einfach rührend, wie die schwarzen und die weißen Kinderlein Ärmchen halten und so, das ist einfach entzückend und fast alle Kinder sind ja schön, ja? Wenn sie älter werden, sind sie nicht mehr so schön. Und dann denke ich immer, das erste Gedanke ich, oh, wie schön, sie sind alle nicht von mir. nein, ich habe mich sehr darum, auch bei Frauen, ich habe immer die Frau darauf gesorgt, dass die Verhütung eines Menschenlebens, dass wir uns das teilen, die Aufgabe, entweder die Frau hat die Pille genommen oder weil sie das nicht wollte, dann hat man andere Methoden genommen. So, ich bin nicht der Mann, der herumgefahren ist in der Welt und besamt hat und sich dann nicht gekümmert hat, nein. Ich habe keine Kraft dazu. Und jetzt kommen natürlich wieder die Gutmenschen. Das ist der Gegenteil. Gutmensch ist das Gegenteil von guten Menschen. Dann kommen die Moral, die mit dem erigierten Zeigefinger durch die Welt gehen. Ja? die dann sofort sagt, ja, wie egoistisch von Ihnen. Ja, das ist ja furchtbar. Da könnte ich jetzt sagen, schauen Sie mal, die Mutter aller Probleme ist die Überbevölkerung, wenn Sie das schon mitbekommen haben sollten. Man sollte mir, der Steinmeier sollte mir das Bundesverdienstkreuz am Band verleihen, dass ich zu diesem Mutter aller Probleme nicht beigetragen habe. Zweitens weiß ich, dass ich die deutsche Frau oder welche Frau auch immer verschone mit mich als Zeuger, Erzeuger ihres Kindes und so weiter. Drittens, ich hätte die Kraft nicht. Ich habe natürlich, jetzt sage ich es mal dramatisch, durch das, was ich als Kind erlebt habe, meine Mutter wollte mich ja nach der Geburt ersticken. Ja? Ich habe natürlich schwerste psychosomatische Flurschäden davon getragen. Ich war 20 Jahre auf 3 Kontinenten in Therapie. Das heißt, da brauchst du alle Kraft. Und viele, die weniger stark durch die Rede kamen, sind ja daran zerbrochen. Ne? Um nicht vor dem Sozialamt zu landen und dir deine 10 Mark abzuholen am Tag, sondern dass du ein eigenverantwortliches Leben führen kannst. Da ist keine Kraft für Kinder. Und ich erinnere mich sehr gut, vor 2-3 Jahren gab es in Deutschland diese Welle Regretting Motherhood. Und da haben Frauen Bücher geschrieben, kann nur hoffen, dass ihre Kinder diese Bücher nicht lesen, wo sie gesagt haben, ich habe nicht mehr das Leben, das ich wollte. Ja? Ganz einfach. Das hast du, wenn du Geld wie Asche hast. Dann hast du deine Nannies, die kümmern sich drum. Dann bist du in der ersten Klasse, fliegst du rum und du machst deinen Scheiß und dann hast du deine Nannies. Dann bist du, nee, die meisten Leute haben ja dieses Geld nicht. Dann hast du nicht mehr das Leben. Aber ich wollte dieses Leben, das ich hatte und habe.
Andreas, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich bleibe großer Fan, du bist, auch wenn du das alles nicht hören willst, tatsächlich mein Vorbild und ich orientiere mich teilweise an dir und wie du schreibst und an deiner Disziplin und dass du dir Zeit für mich genommen hast und für Meilen und Zeilen. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich danke dir. Super. Dankeschön für das Gespräch.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.